Sie nicht noch länger, das ist ja immer eine Gefahr. Aber grundsätzlich ist die Pause etwas Gutes. Ich habe in der vergangenen Woche eine Abendreihe, 5 Abende zum Dekalog gemacht, 2. Mose 20, 10 Gebote. Und ich habe erneut gestaunt über den Sabbat, dass wir einen Gott haben, der uns auch Ruhe schenkt. Und ich denke an das Wort von Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Anapausis. Es gibt nicht nur die Lila-Pause, es gibt auch die Jesus-Pause. Und das ist etwas Wohltuendes, dass wir nicht immer unter dem Zwang stehen müssen, etwas zu tun. Auch nicht unter dem geistlichen Zwang. Immer etwas tun zu müssen, dass wir tatsächlich ruhen dürfen und sagen, es ist geschafft. Feierabend. Aber jetzt noch nicht. Also die Pause ist vorbei, jetzt geht's weiter. Grundsätzliches zum Schriftverständnis des Alten Testaments und einige Anmerkungen zu den Einleitungsfragen. Das ist jetzt für die verbleibende Zeit natürlich noch ein ganz schönes Paket und kann deshalb auch nur in Andeutungen, in ein paar Linien geschehen. Ich beginne mit Ausführungen zum Schriftverständnis. Erstens, Ausgangspunkt für ein Schriftverständnis des Alten Testaments muss meines Erachtens für christliche Gemeinde und Theologie das Neue Testament sein. Ich halte es nicht für möglich, das Schriftverständnis aus dem Alten Testament alleine zu entwickeln. Sondern als Christen kommen wir vom Neuen Testament her zum Alten Testament. Wir kommen vom Neuen Testament zum Alten Testament, denn die Bibel der Christen beinhaltet beide Testamente. Was zeigt uns das Neue Testament über das Alte Testament? 1.1. Das Neue Testament kennt einen fest umrissenen Kanon des, und jetzt in Anführungszeichen, Alten Testaments. Das Neue Testament kennt einen fest umrissenen Kanon des, Anführungszeichen, Alten Testaments. Warum Altes Testament in Anführungszeichen? Das Wort begegnet uns nicht im Neuen Testament, weil das Neue Testament noch nicht als feste Sammlung heiliger Schriften abgeschlossen war, gab es auch entsprechend noch kein Altes Testament. Den Titel gibt es noch nicht. Und deshalb an dieser Stelle in Anführungszeichen. Es gibt in der Theologie einen heftigen Streit, ob der Kanon, sprich die Sammlung heiliger Schriften, zur Zeit Jesu schon abgeschlossen war. Lange Zeit ist jene komische Synode von Jamnia Ende des ersten Jahrhunderts durch die Forschung gegeistert, von der behauptet wurde, dort erst sei das Alte Testament in seinem Umfang festgelegt worden, im Grunde als Abgrenzung gegenüber dem Neuen Testament. Diese Meinung ist inzwischen weithin aufgegeben. Man geht heute schon davon aus, dass zur Zeit Jesu der Umfang des Alten Testaments feststand. Man spricht davon als dem Kanon, als einer Sammlung verbindlicher, heiliger Schriften. Nicht? Die Bibel ist ja eine Sammlung von Schriften. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern, in unserer Zählung, das Neue Testament aus 27. Die Zählung hat lange Zeit geschwankt. Es geht darum, dass der Umfang feststand. Zur Zeit Jesu wurde mindestens nach in der hebräischen Bibel wurden keine 39 Bücher gezählt, sondern deutlich weniger. Aber darum geht es nicht, es geht um den Umfang, der feststand. Die Art und Weise, wie Jesus und das Neue Testament über das von uns jetzt Alte Testament genannte Schrift sprach, legt eindeutig nahe, dass der Kanon im Umfang fertig war. In der Regel spricht das Neue Testament vom Kanon als von der Schrift, beziehungsweise in der Mehrzahl von den Schriften. Wobei Luther Schrift steht, in der Einzahl steht relativ häufig Schriften in der Mehrzahl. Damit wird der Tatsache, dass es um verschiedene Schriftrollen geht, Rechnung getragen. Aber es ist ganz klar, wenn sich Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wenn er in der Auseinandersetzung mit von der Schrift sprach und sich darauf bezieht, dann muss klar gewesen sein, wer und was die Schrift ist. Denn ich kann nicht etwas zugrunde legen, wo zwischen den Zeitgenossen nicht klar ist, was es denn überhaupt ist. Und so wie Jesus davon redet, muss das klar gewesen sein zur Zeit Jesu, was zur Schrift gehört und was nicht. Die große Frage ist dann, war es denn der hebräische Kanon oder der griechische? Der griechische Kanon, die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, beinhaltet ja auch die sogenannten Apokryphen. Zum einen, im Neuen Testament ist nicht nur von der Schrift bzw. von den Schriften die Rede, wenn es ums Alte Testament geht, sondern es gibt noch einen anderen Sammelbegriff, nämlich Gesetz und Propheten. Diese Beschreibung des Alten Testaments ist eine typisch jüdische. Das ist der eine Aspekt. Der andere, es gibt eine Stelle, Matthäus 23, Vers 35. Matthäus 23, Vers 35, dort lesen wir, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zecharias, des Sohnes Berechias. Abel wird zitiert natürlich in 1. Mose 4. Zecharia, der Sohn Berechias, wird erwähnt in 2. Chronik 24, Vers 21. Das 2. Chronikbuch ist im hebräischen Kanon das letzte Buch der Bibel, im Unterschied zum griechischen Kanon. Und von dieser Stelle her kann man vermuten, Jesus zitiert hier nicht chronologisch vom ersten bis zum letzten Märtyrer, sondern orientiert sich am vorliegenden Kanon des Judentums vom ersten Märtyrer bis zum letzten, der erwähnt wird im 2. Chronikbuch. Diese Stelle und die Überlegung, dass sich das Neue Testament im Verständnis des Alten Testaments am jüdischen Verständnis orientiert, Gesetz und Propheten, spricht meines Erachtens dafür, dass Jesus vom hebräischen Kanon ausgeht, also vom Kanon ohne Apokryphen. Ich fasse zusammen. Jesus und die Apostel setzen ein klar begrenztes, klar umrissenes Altes Testament voraus, das im Neuen Testament bezeichnet wird als Schrift bzw. Schriften. Nach diesem formalen Kriterium kommen wir zum inhaltlichen Kriterium. 1.2. Das Alte Testament als Gesetz und Propheten. Ich habe schon gesagt, wir haben im Neuen Testament mehrere Bezeichnungen für das Alte Testament, für unser Altes Testament, Schriften, Gesetz und Propheten sehr häufig oder dann auch Gesetz, Propheten und Psalmen, zum Beispiel Lukas 24, Vers 44 folgender. Wenn das Alte Testament bezeichnet wird als Gesetz und Propheten, was ist dann mit Propheten gemeint? Welche Schriften? Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos und so weiter bis Malachi. Was ist mit dem Rest? Was ist mit Josua, Richter, Samuel, Könige? Was ist mit den Psalmen und mit den Sprüchen? Was ist mit Nehemia und Esther? Was ist mit Chronik? Gehört es nicht dazu, wenn das Alte Testament zusammengefasst wird als Gesetz und Propheten? Ich bin persönlich der festen Überzeugung, natürlich zusammen mit anderen, die das vertreten, wenn das Alte Testament bezeichnet wird als Gesetz und Propheten, und das ist die Bezeichnung, in der es um den Inhalt des Alten Testaments geht, im Neuen Testament, was Gesetz meint, ist klar. Gesetz ist die nicht ganz geeignete Übersetzung des hebräischen Torah. Torah sind die fünf Bücher Mose, da gibt es keinen Zweifel dran. Die Propheten sind in dieser Beschreibung mit diesen zwei Begriffen, Gesetz und Propheten, Torah und Propheten, alle anderen Bücher. Das gilt ganz eindeutig und besonders. Das ist also, muss dazu sagen, das hier ist der Aufbau des hebräischen Alten Testaments. Eine Abweichung von unserem Aufbau, wie wir ihn kennen, darauf möchte ich im Einzelnen nicht eingehen. Wichtig ist Folgendes. Für jüdisches Verständnis ganz eindeutig sind Josua, Richter, Samuel, Könige die frühen Propheten. Dann kommen die Propheten, die wir eh kennen als Propheten. Und dann kommen in einer späteren Bezeichnung die sogenannten Schriften. Dieser ganze alttestamentliche Kanon kann jetzt bezeichnet werden als Gesetz und Propheten. Oder es kann dieser Teil noch einmal abgegrenzt werden. Das geschieht dann im Neuen Testament an wenigen Stellen Gesetz, Propheten und Psalmen. Hier steht das Psalmenbuch als, im Fremdwort pars pro toto, als das erste Buch für das Ganze. Die häufigere Beschreibung ist aber Gesetz und Propheten. Ich möchte auf andere Aspekte hier des Aufbaus, Unterschied hebräisches Altes Testament, griechisches Altes Testament und dann die deutschen Bibelausgaben möchte ich nicht näher eingehen. Es geht nur um das Verständnis des Alten Testaments als prophetisches Wort. Nun könnte man sagen, ja gut, alle sind Propheten, aber die Tora ja nicht. Ja, die Tora verdankt sich dem größten Propheten des Alten Bundes. Man könnte sagen, die Tora, die ist noch mehr, was eigentlich gar nicht geht. Die Tora ist die Grundlage Israels, gegeben durch den größten Propheten des Alten Testamentes, denn nach 5. Mose 34 gab es keinen Propheten mehr wie Mose. Was heißt das? Alttestamentliches Schriftverständnis im Neuen Testament. Das Alte Testament wird als Ganzes verstanden als prophetisches Wort. Wenn Sie eine typisch deutsche Bibel haben, kann sein, das steht gar nicht hier. Fünf Bücher Mose, und 1. Mose bis Esther als Geschichtsbücher. Streichen Sie dieses Wort durch. Das ist eine moderne Erfindung. Das trifft nicht die Sache. Natürlich wird hier Geschichte erzählt. Im prophetischen Wort wird Geschichte erzählt. Aber das Verständnis als Geschichtsbuch ist eine Teilmenge von prophetischem Buch. Das Grundverständnis Bibel ist, diese Bücher zu verstehen als prophetische Schriften, nicht als Geschichtsbücher. Das ist ein modernes Verständnis der Heiligen Schrift. Das hier ist das Biblische. Was bedeutet es, wenn das Alte Testament als Ganzes verstanden wird als prophetisches Wort? Was ist Prophetie? Prophetie ist nicht zu beschränken auf die Verheißung künftiger Ereignisse. Wenn es so wäre, dann könnte man Josua, Richter, Samuel, Könige nicht als prophetische Bücher bezeichnen. Prophetie ist nicht nur Verheißung künftiger Ereignisse. Die Verheißung künftiger Ereignisse eine Teilmenge der Prophetie, wiederum. Sondern Prophetie heißt, hier ist Gottes verbindliches Wort, das er über Propheten ausrichten lässt. Wenn diese Schriften Prophetie sind, dann sind sie qualifiziert als Gottes Wort. Und so wird das Alte Testament im Neuen Testament verstanden. Wir lesen in Hebräer 1, 1 und 2, nachdem Gott vor Zeiten geredet hat, durch die Väter, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet, durch den Sohn. Wenn wir also fragen, was ist 1. und 2. Samuel von der inhaltlichen Charakteristik her, dann müssen wir sagen, die Samuel-Bücher sind Prophetenschriften. Damit ist noch gar nicht gesagt, von wem sie geschrieben sind, das wissen wir nämlich nicht. Damit haben sie auch nicht nur Berichte über Propheten zum Inhalt, wiewohl das auch der Fall ist, sondern diese biblischen Bücher sind Gottes verbindliches Wort an sein Volk Israel und an die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Gottes verbindliches Wort. Damit habe ich schon eine Konsequenz angedeutet. Dieses Verständnis des Alten Testaments als prophetisches Wort klärt noch nichts über die Details der Entstehung. Die Entstehungsfrage ist eine Sache, wo wir weithin im Dunkel tappen für viele alttestamentliche Bücher. Auch wenn wir nicht wissen, wie diese Bücher im Einzelnen entstanden sind, müssen wir davon ausgehen, von diesem Verständnis her, dass diese Schriften insgesamt inspiriert sind. Der ganze Weg der Entstehung geschah unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Und die vorliegende Schrift als Ganze ist inspiriert. Man kann deshalb von einer ganz Inspirationslehre sprechen an dieser Stelle. Man kann sogar sagen, sie sind verbal inspiriert, wenn damit nicht automatisch gedacht wird, dass hier einer am Schreibtisch in Tras geschrieben hat mit einer Antenne nach oben. So nicht. Verbal inspiriert in dem Sinne, dass dieses Buch in der vorliegenden Form, Klammer auf, Problem der Textkritik natürlich mit eingerechnet, das wäre aber jetzt ein Punkt, der zu weit wegführt, das vorliegende Buch ist als Ganzes Wort Gottes und Heilige Schrift für uns. Das hat eine weitere Bedeutung und Auswirkung. Die alttestamentlichen Schriften sind nicht nur Zeugnis einer früheren Zeit und deshalb historisch interessant und historisch auszulegen, sondern durch die Schriften des Alten Testaments redet Gott auch heute. Gemäß 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Alle Schrift, ich meine, hier steht auch der Plural, alle Schriften, oder Singular, ich weiß es nicht genau, gemeint ist auf jeden Fall das Alte Testament, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Eine nur historische Auslegung, wie wir sie weithin im Bereich der Theologie vorfinden, greift einfach zu kurz. Es ist Schrift, heilige Schrift für das wandernde Gottesvolk zu allen Zeiten. Wie wir sachgemäß auslegen und der Tatsache Rechnung tragen, dass wir hier wirklich alte Schriften vor uns haben und längst vergangene Ereignisse, das wäre ein Thema für sich, das den Rahmen jetzt, heute und in dieser Woche sprengt. Da muss dann noch einmal darüber Rechenschaft abgelegt werden, wie legen wir das Alte Testament sachgemäß aus. Aber zuvor muss die andere Frage geklärt sein, Schriftverständnis, was ist das Alte Testament? Das Alte Testament ist prophetisches Wort. Wir haben die Brücke dazu geschlagen vom Neuen Testament aus. Ich möchte noch einen Aspekt, und das wäre der zweite Punkt, aus dem Alten Testament hier beibringen. Was zeigt uns das Alte Testament zu diesem Punkt und jetzt nur ja, ein Auszug? Da könnte man wiederum sehr viele verschiedene Beispiele anführen. Ich möchte mich auf einen Punkt beschränken oder auf zwei Punkte. Punkt 1, Gottes Wort im Menschenwort. Es ist gar keine Frage, wir haben in der ganzen Bibel Gottes Wort immer durch die Vermittlung von Menschen und zwar von sehr verschiedenen Menschen. Es ist interessant, dass uns Jesus sein Evangelium nicht selber aufgeschrieben hat. Das hätte er auch können. Wir haben es bezeugt von 4 Evangelisten. Die haben an ihren Büchern gearbeitet, haben Dinge gesammelt und zusammengestellt. Wir haben Gottes Wort im Menschenwort. Diese Tatsache können wir nicht leugnen. Und deshalb war vorher wichtig zu sagen, auf dem ganzen Weg der Entstehung wirkt Gott, dass wir sagen können, dieses Wort Gottes durch seine Boten übermittelt, ist wirklich Gottes Wort. Es ist nicht möglich, zwischen Gottes Wort und Menschenwort zu trennen, wie das in der Moderne versucht wurde. Dass man dann sagt, die Bibel enthält Gottes Wort. Und es ist unsere Aufgabe zu sehen, was Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist. Wenn wir das tun, dann verlieren wir die Einheit der Schrift. Und jede Gruppe und jeder Ausleger hat sein Schriftle. Jede Zeit hat dann seine eigene Bibel, je nachdem, was die Ausleger meinen, was gerade dran ist. Weil aber Gottes Wort durch Menschen ergangen ist, ist wirklich auch die individuelle Seite dieses Wortes nicht weggewischt. Es ist hochinteressant. Nehmen wir nur einmal Jeremia 1, Vers 1 und 2. Interessant, dass das Jeremia-Buch beginnt mit der Behauptung nach der Luther-Übersetzung: Dies sind die Worte Jeremias. Hier wird bewusst der Bote genannt, durch den Gottes Wort ergangen ist, nämlich der Prophet Jeremia. Jeremia lebte zu einer bestimmten Zeit. Jeremia hatte eine besondere Art. Jeremia hatte seinen Stil. Jeremia war eine bestimmte Persönlichkeit. Und diese Person kann man unterscheiden von einem Jesaja, von einem Hesekiel, von einem Amos, von einem Hosea. Gott hat es gefallen, durch einzelne Personen zu reden, und diese Individualität ist nicht aufgehoben. Und so steht hier am Anfang nicht Wort Gottes, sondern Worte Jeremias. Aber dann kommt der zweite Vers: Zudem geschah das Wort des Herrn. Und in dieser Doppeltheit liegt das Geheimnis des biblischen Wortes. Die Heilige Schrift ist nicht vom Himmel gefallen. Die Heilige Schrift ist von Menschen geschrieben, und Gott hat es gefallen, diese Menschen zu benutzen. Und so ist die Bibel Gottes Wort, Heilige Schrift. Aber bitte als Ganzes. Wir können nicht trennen zwischen Menschenwort und Gottes Wort. 2,2. Die dreifache Verwendung des Wortes bei den Propheten. Wenn wir die Prophetenschriften und jetzt vor allem die Schriftpropheten betrachten, dann meine ich, kommen wir in die Nähe dessen, was ich vom Neuen Testament her ausgeführt habe. Wort Gottes, wie kommt dies bei den Propheten vor? In einer dreifachen Verwendung. Die erste Verwendung ist der sogenannte Wortempfang. Die Propheten sagen, dass sie Gottes Wort empfangen haben. Mit der Formulierung, das Wort Jahwes oder das Wort des Herrn geschah zu. Hier wurde wirklich Gottes Wort geoffenbart. Allerdings, die Prophetenbücher beinhalten nicht nur solche Worte, nicht nur eine Sammlung von Gottes Worten. Die Prophetenbücher enthalten auch Geschichtsteile. Oder diese prophetischen Schriften enthalten sehr viel Geschichte und sehr wenig einzelne Worte. Aber trotzdem, das Wort Jahwes geschah zu. Das zweite Vorkommen, der Auftrag zur Verkündigung bzw. die Verkündigung selber. Sehr häufig begegnet hier die Formulierung: So spricht der Herr. Die sogenannte Botenformel. Die Propheten geben Gottes Wort weiter. Und indem sie eine damals im diplomatischen Verkehr übliche Botenformel benutzt haben, unterstreichen sie: Für die Weitergabe des göttlichen Wortes ist die Treue zum empfangenen Wort wichtig. Der Diplomat kann nichts Eigenes sagen, er muss die Meinung seiner Regierung überbringen. Sondern er beginnt: Dies ist das Wort des Herrn. Hebräisch noch etwas kürzer: Debar Yahweh, Wort Yahwehs. Was heißt es? Wenn diese zwei Begriffe, Wort Yahwehs, am Anfang des Hosea-Buches steht, dann ist meine feste Überzeugung, das ist die Überschrift. Dieser Eingang möchte sagen, diese Prophetenschrift mit 14 Kapiteln ist als ganzes Wort Jahwes. Dann wird weiter ausgeführt, Wort Jahwes, das geschah zu Hosea, dem Sohn und so weiter und so weiter. Aber am Anfang steht diese Überschrift Wort Jahwes. Und jetzt, was das bedeutet für das Verständnis dieser Bücher, ist eben, das Buch Hosea ist Wort Jahwes. Auch wenn dieses Buch Hosea Worte Hoseas enthält, von Hosea oder einem Schreiber geschrieben wurde. Auch wenn hier Geschichten erzählt werden, wo es nicht immer heißt, so spricht der Herr. Es ist der kanonische Anspruch dieses Buches als ganzes Wort Jahwes zu sein. Und jetzt das Interessante. Eine vergleichbare Überschrift haben wir in Joel 1,1, Micha 1,1, Zephania 1,1. Und wenn wir genau hinschauen, ist es ja bei Jeremia genau dasselbe. Nur in der umgekehrten Reihenfolge. Worte Jeremias, zudem geschah das Wort des Herrn. Und noch eine kleine Bemerkung. Diese Kurzformulierung ist immer im Singular in der Einzahl. Es heißt nicht, Worte Jeremias, zudem geschahen die Worte des Herrn, sondern das Wort des Herrn. Und ich persönlich denke, diese Einzahl ist ganz bewusst gewählt, weil es bei diesem Begriff, bei diesem Wort, bei dieser Wortverbindung im Grunde um einen Terminus technicus für die Offenbarung geht. Und damit haben wir schon im Alten Testament bei einzelnen Büchern im Alten Testament den Anspruch, hier ist das Ganze, ist Wort Jahwes. Aber verstehen Sie es jetzt richtig? Nicht so, dass diese Worte von Jahwe diktiert sind, sondern im Entstehungsvorgang Worte Hoseas, aufgeschrieben von Hosea oder einem Schülerkreis, zusammengestellt, komponiert, ausgewählt. Glauben Sie doch nicht, dass ein Prophet Hosea nur 14 Kapitel gesprochen hätte in seinem Leben. 14 Kapitel sind 2 Predigten. Das wäre mal ein schöner Prophet, der es auf 2 Predigten bringt. In Jahrzehnten des Wirkens. Glauben Sie doch nicht, dass ein Jeremia nur 56 Kapitel gesprochen hat. Das ist ein minimaler Auszug seines Wirkens. In diesem ganzen Vorgang der Auswahl, der Zusammenstellung, der Komposition, der Worte Hoseas, der Geschehen in seinem Leben und so weiter, ist Offenbarung, das ist das Wort Jahwes. So möchte Gott reden, so und nicht anders. Das wäre das Verständnis der Heiligen Schrift und ihrer Bücher als ganz Inspiration. Auch auf die Gefahr hin, dass die Zeit davonläuft. Sehen Sie, was ist denn mit folgendem Wort? Die Frau Hiob sagte zu Hiob, sage Gott ab und stirb. Ist das ein inspiriertes Wort? Ist das ein Wort Gottes? Müssen wir das nicht aus der Bibel rausstreichen? Die hat doch den Hiob verführt zum Unglauben. Das ist doch kein Wort Gottes. Also streichen. Dann wären wir willkommen im Club der Bibelkritiker. Etwas, was das Neue Testament nicht gemacht hat, weder Jesus noch die Apostel, haben den Umfang des Alten Testaments angetastet. Wie haben wir dieses Wort zu verstehen als inspiriertes Wort Gottes? Dieses Wort ist nicht von Gott gesprochen, das ist klar. Dieses Wort ist das Wort, das menschliche Wort eines ungläubigen Menschen. Ein Wort, das verführen möchte. Und jetzt verstehen Sie, wenn wir Inspiration mechanisch verstehen, dann müssen wir sagen, das ist nicht inspiriert. Wie ist dieses Wort der Frau Hiobs zu verstehen als inspiriertes Wort Gottes, indem es aufgenommen ist in das Buch Hiob, in das ganze Buch Hiob und in diesem Buch Hiob uns etwas zu sagen hat? Dadurch ist es inspiriertes Wort Gottes. Kein Wort, das Gott direkt geredet hätte, aber ein Wort, da hat Gott dafür gesorgt, dass dieses Wort im Buch Hiob steht, als das Wort einer Frau, die ihren Mann verführen möchte zum Unglauben. Und dieses Wort soll uns heute eine Lehre sein. Und deshalb gehört dieses Wort zum inspirierten Wort Gottes des Alten Testaments. Ist es deutlich geworden? In einem mechanischen Inspirationsverständnis müssten wir sagen, unverständlich. In einem Verständnis, das im ganzen Vorgang der Entstehung des biblischen Buches Gott am Werk ist, redet durch dieses Wort Gott zu uns heute. Die Konsequenz dieses Schriftverständnisses ist ein Nein zu allen menschlichen Versuchen, die in der Schrift selber trennen wollen zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Ein Ja zum Vertrauen zur ganzen heiligen Schrift als Gottes einmaligem und unverwechselbarem Wort an uns. Drittens. Das kritische Schriftverständnis der Moderne. Das eben skizzierte Verständnis der Heiligen Schrift war lange Zeit das Verständnis von der Bibel im Christentum, auch im Judentum. Es gab immer einzelne Kritiker, aber eben einzelne. In der Moderne ab dem 17. Jahrhundert haben wir eine Entwicklung, in der vorrangig in der Theologie im deutschsprachigen Raum sich aus einzelnen kritischen Stimmen sich der breite Strom kritischer Schriftauslegung entwickelt hat. Man muss hier unterscheiden zwischen der wissenschaftlichen Theologie und dem Verständnis der Menschen in den Gemeinden. Aber in der jüngsten Zeit muss man doch feststellen, dass durch allgemein verständliche Publikationen und auch durch entsprechende Presseberichte das kritische Gedankengut auch an die Basis kommt. 3.1, Gesichtspunkte der Kritik. Ich kann jetzt diesen Punkt nicht historisch entfalten, das würde den Zeitrahmen völlig sprengen, sondern ein paar systematische Punkte. Gesichtspunkte der Kritik. Erstens, Kritik an der Offenbarung. Das ist eigentlich das Grunddatum des Rationalismus, dass man sagte, es gibt kein direktes Eingreifen Gottes, das im Grunde die von Gott gegebene Naturgesetze außer Kraft setzt. Gott wurde nicht geleugnet. Die Bibelkritik war nie atheistisch. Aber es wurde gesagt, Gott greift nicht direkt ein in Raum und Zeit. Er setzt seine Naturgesetze nicht außer Kraft. Und damit gibt es im Grunde kein direktes Reden Gottes mehr. Und dann werden natürlich auch alle Wunder und was man sich nicht irgendwie erklären kann, fraglich. In den Mittelpunkt trat ganz und gar die menschliche Seite Gott können wir nicht erforschen. Die Tatsache, dass Gott geredet hat, ist äußerst fraglich, wiewohl Gott nicht geleugnet wird. Was wir erforschen können, ist die menschliche Seite. Kritik an der Offenbarung. Zweitens, Kritik am Kanon. Am deutlichsten erstmals vorgetragen von Semmler im 18. Jahrhundert. Semmler hat unterschieden zwischen heiliger Schrift und Wort Gottes. Die Bibel ist heilige Schrift, aber nicht alle Schriften der Bibel sind Wort Gottes. Hier haben wir nicht zum ersten Mal, aber in der deutlichsten Weise im 18. Jahrhundert die Trennung zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Was war für Semmler Wort Gottes? Das, was dem Menschen geholfen hat zu einem ordentlichen Leben, die Moral. Was war für ihn nicht Wort Gottes? Im Alten Testament vor allem die Geschichtsbücher. Da hat Semmler gesagt, was sollen denn diese Schriften über diese jüdischen Geschichten? Und da hat er manche Schriften komplett, im Grunde gesagt, die gehören nicht in den Kanon. Kanonkritik. Drittens, die historische Kritik. Die historische Kritik geht davon aus, dass nicht alle Angaben der Bibel im Blick auf die Verfasserschaft und auf die Geschichte der historischen Wirklichkeit entsprechen. Die historische Kritik geht davon aus, dass nicht alle biblische Angaben im Blick auf Verfasserschaft und Geschichte der historischen Wirklichkeit entsprechen. Die historische Kritik hat sich zur Aufgabe gemacht, durch die Handhabung einer gewissen Methodik, der historisch-christlichen Methode, festzustellen, was historisch war und was nicht. Und deshalb nennt sich das Ganze historische Kritik. Die historische Kritik hat nicht alles, was in der Bibel steht, in Frage gestellt. Aber im Grunde musste sich jede Aussage vor der historischen Kritik verantworten und sich von ihr bewerten lassen. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, ich habe gesagt, die historischen Angaben im Blick auf Verfasserschaft und geschichtliche Ereignisse. Daraus entsprangen zwei wichtige Disziplinen der alttestamentlichen Wissenschaft, nämlich die sogenannte Einleitung in das Alte Testament, da geht es um die Frage, wer hat die Bücher geschrieben, unter anderem, und die sogenannte Geschichte Israels. Eine historisch-kritische Geschichte Israels möchte die Geschichte Israels schreiben, wie sie war, wirklich war. Und das heißt eben gegebenenfalls auch in Abweichung vom biblischen Bericht, der ja nicht an allen Stellen wahr ist, nach Auffassung der historisch-kritischen Bibelwissenschaft. Viertens, jede Kritik ist auch theologische Kritik. Wir dürfen uns da nichts vormachen, als wäre Kanonkritik, Offenbarungskritik, historische Kritik nicht auch zutiefst dann von inhaltlichen Auswirkungen. Jede Kritik ist immer auch theologische Kritik. Ich denke, ich komme da noch mit einem Beispiel darauf zurück. Ich möchte jetzt noch kurz Schwerpunkte der Forschungsentwicklung im Alten Testament ansprechen, 4.2, Schwerpunkte der Forschungsentwicklung am Alten Testament. Bis etwa 1900 hatte sich in der historisch-kritischen Auslegung ein Grundmodell herausentwickelt, das für lange Zeit maßgebend war in der alttestamentlichen Wissenschaft. Dieses Modell wurde vor allem entfaltet an den 5 Büchern Mose, dem Pentateuch. Es ist das sogenannte Vier-Quellen-Modell, das man gelegentlich schon in der Schule lernt. Mein Sohn hat mir es jetzt vorgetragen in der 11. Klasse. Schöpfung, Sintflut und Auszug aus Ägypten durch das Schilfmeer, dargestellt am Vier-Quellen-Modell. Wenn das, was ich hier ausführe, für Sie nicht wichtig ist, beruflich oder so, machen Sie einfach eine Auszeit. Lassen Sie sich hier nicht kritisch verderben. Allerdings, es ist eine Tatsache, dass man es dazu die unterrichten, haben es damit zu tun, in der Schule, in den Lehrbüchern und so weiter. Entwickelt wurde dieses Modell am Pentateuch, Vier-Quellen-Modell. Entscheidend für dieses Modell ist, dass der Pentateuch entstanden ist etwa in der Zeit von 900 bis 500 vor Christus. Wir hätten demnach ab 900, etwa 900, zuverlässige Quellen im Alten Testament. Das hat in diesem Modell dazu geführt, dass vor allem die Zeit vor 1000 ziemlich fragwürdig wurde, was den biblischen Bericht anbetrifft. Das kann man ungefähr sagen, vor 1000 alles vage, ab 1000 biblischer Bericht relativ zuverlässig, weil wir die frühesten Quellen der Bibel etwa 900 haben. Deshalb ist die Geschichte Israels dieser Forschungsphase ab David, kann man sagen, fast in Übereinstimmung mit dem biblischen Bericht. Fast. Aber alles, was davor ist, die Erzväter, haben die überhaupt gelebt? Sind die genealogisch, historisch zu verknüpfen oder sind das nicht 3 Einzelpersonen, die man erst später miteinander verknüpft hat und so weiter und so fort. 2. Stufe von 1900 bis etwa 1970. Das historisch-kritische Modell wurde modifiziert, verfeinert, war aber im Großen und Ganzen in Kraft. Und jetzt möchte ich doch etwas sagen, wir haben in der Pause drüber gesprochen, jetzt kam ein entscheidendes weiteres Ereignis dazu. In der Mitte des letzten Jahrhunderts gab es ein neues Interesse an Theologie. Das 19. Jahrhundert war eigentlich das Zeitalter der Religionsgeschichte, in der Mitte des letzten Jahrhunderts neues Interesse an der Theologie, vor allem verknüpft mit dem Namen im Alten Testament Gerhard von Rath. Das Interessante war aber, man hat den historisch-kritischen Unterbau der Geschichte Israels und im Blick auf die Entstehung der Bibel nicht aufgegeben. Gerhard von Raths Theologie Teil 1, Geschichte Israels, klassisch-historisch-kritisch. Und dann sagt er, aber was ist für unsere Theologie wichtig? Das Glaubenszeugnis Israels. Und er entwirft seine Theologie auf dem Glaubenszeugnis Israels und fragt im Grunde dabei nicht mehr zurück nach der Geschichte. Nicht das, was Israel in seinem Glauben bekennt, es sind dann Dinge, die historisch waren oder nicht waren, interessiert ihn nicht mehr groß, historisch-kritischer Unterbau. Für seine Theologie geht er aber aus vom Glaubenszeugnis Israels und kommt so zu einer Theologie, die inhaltlich nicht unordentlich war. Viele Theologen geprägt hat im letzten Jahrhundert, viele. Wir haben vorher in der Pause diskutiert, ob so ein Modell Bestand hat. Vor allem, ob das vermittelbar ist an den normalen Menschen. Darf ich es mit einem Beispiel sagen? Ich sage, dieses Pult gibt es eigentlich historisch nicht. Aber es hat trotzdem eine große Bedeutung. Es gab nicht den Auszug aus Ägypten, aber er hat eine große Bedeutung. Ob dieses Modell der Unterscheidung von Wahrheit und Wirklichkeit verständlich ist jenseits einiger philosophisch geprägten Akademiker, das ist die große Frage. Und ob nicht der Mann auf der Straße, der seinem Handwerk nachgeht, sagt, entweder die Berichte stimmen oder sie stimmen nicht. Wenn sie nicht stimmen, haben sie auch keine Bedeutung. Eine ganz schlichte Rechnung. Aber ich glaube nicht, dass das so falsch ist. Und deshalb ist auch der Ansatz Gerhard von Raths in der Moderne, also in der Gegenwart, wieder aufgegeben und zerbrochen. Die letzte Forschungsphase ist die gegenwärtige, etwa ab 1970. Das klassisch-historisch-kritische Modell ist weithin zerbrochen. Die Schriften werden, das ist wenigstens die gegenwärtige Tendenz, noch später datiert. Der Jahwist, wenn man ihn überhaupt noch mit dem Titel gebraucht, nicht mehr im 9. Jahrhundert, sondern frühestens Ende 8. Jahrhundert oder noch später. Die ganzen Datierungen in der Einleitungswissenschaft sind Richtung Exil oder später gerückt. Was hat das für Konsequenzen? Für die frühe Königszeit fällt die Bibel als Quelle aus. Und jetzt erleben Sie das, wenn Sie es gelesen haben, im Spiegel oder in der Bildzeitung vor Weihnachten, die Infragestellung der historischen Wirklichkeit eines Großreiches David. Ich zitiere aus der Bildzeitung. Salomo war eher ein kleiner Dorfkönig. Seine legendären Gold- und Silberschätze gab es nicht. In diese Richtung geht gerade die neuere Forschung seit etwa 20, 30 Jahren, mit ausgelöst durch die Spätdatierung, weitere Spätdatierung der biblischen Schriften vom 9. Jahrhundert weggerückt, fast in die Exilszeit. Damit haben wir keine biblischen Quellen für die frühe Königszeit. Das Ergebnis ist dann eine radikalere historische Kritik. Manche gehen in die Richtung, dass man im Grunde vor dem Exil überhaupt nichts mehr Sinnvolles über Israel sagen kann. Die Tendenz geht dahin, dass man das Alte Testament als Geschichtsquelle völlig außer Kraft setzt. Das ist eine derzeitige Tendenz. Von dem jüdischen Archäologen Israel Finkelstein gibt es ein Buch unter dem Titel »Keine Posaunen vor Jericho«. Das ging ja auch vor allem durch den Spiegelartikel. Und in diesem, nicht in diesem Buch, doch, da stellt das sinngemäß aus, ich zitiere aus einem Interview mit Finkelstein aus einer Zeitschrift Biblische Archäologie, Dort sagt er, wir betrachten die Entwicklung der beiden Königreiche anhand von historischen Erkenntnissen unabhängig vom Bibeltext. Eine, nicht in der ganzen Forschung, aber ein relativ radikaler Zweig in der neueren Forschung der Geschichte Israels, blendet das Alte Testament als historische Quelle aus. Einer der radikalsten, Niels Peter Lemche, schreibt, das Alte Testament erzählt Geschichten, keine Geschichte. Wörtliches Zitat. Man kann also sagen, leider, und Sie haben hoffentlich gemerkt, dass ich hier nicht meine Meinung vertrete, sondern etwa die Forschungsgeschichte in aller Kürze. Was wir gegenwärtig erleben, ist in der Erforschung der Geschichte Israels, in der Archäologie und in der Klärung der Einleitungsfragen eine Steigerung der Kritik. Eine Steigerung der Kritik. Und deshalb unterscheide ich zwischen der klassisch-historisch-kritischen Phase, etwa 1900 bis 1970, mit dem klassischen Pentateuch-Modell, das alle, die entsprechend Religionsunterricht genossen haben, kennen, und der neueren historisch-kritischen Phase, die noch kritischer ist. Das Ganze, und daran wird es jetzt deutlich, hat auch äußerst theologische Auswirkungen. Wer den genannten Spiegelartikel gelesen hat, wird es dort auch gefunden haben. Ich möchte es an einem Punkt deutlich machen, an Thema Monotheismus. Wird sehr stark zurzeit diskutiert und die Erklärung geht dann in folgende Richtung und da wird es jetzt theologisch brisant. Der alttestamentliche Glaube war lange Jahrhunderte ganz selbstverständlich nicht monotheistisch, sondern polytheistisch und das war völlig normal. Nicht ein Gott, sondern viele Götter. Man hat kleine Figuren gefunden, Aufschriften, Jahwe und Aschera, übrigens auch sehr umstritten dann wieder in der Deutung. Aber man geht dann davon aus, der vorexilische Glaube Israels war selbstverständlich polytheistisch. Und der erste Kämpfer für den Monotheismus war Hosea, und da sind wir schon etwa nach 750. Ein kritischer Forscher gegenüber dieser Tendenz, der sagte, so wurde Hosea zu Mose der neuen Forschung. Wie wird dieser Monotheismus dann begründet? Als eine soziologische Notwendigkeit zum Überleben im Exil. In dem Spiegelartikel können Sie lesen, Israel konnte gegen Babylon nicht mit Waffen kämpfen, also haben sie geistig gegen Babylon gekämpft und haben den Monotheismus erfunden. Sinngemäß, nicht wörtliches Zitat. Der Monotheismus als eine soziologische Notwendigkeit, um im Exil zu überleben. Man findet das nicht nur in diesem Spiegelartikel, sondern auch in anderen theologischen Veröffentlichungen. Und Sie merken jetzt, diese Theologie hat es nicht mehr mit Offenbarung zu tun, sondern es ist Religionsgeschichte pur. Denn hier ist der Mensch, der gewisse Glaubensformen erfindet, die für ihn jetzt wichtig sind. Und diese Glaubensformen, die kann man ja auch wieder verändern, wenn etwas anderes notwendig wäre. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, die menschliche Religionsentwicklung wird gesehen. Offenbarung wird in diesem System nicht mehr gedacht. Ich möchte allerdings noch etwas sagen zur Moderne. Gegenwärtig. Wir haben einerseits eine kritischere Phase der historischen Kritik. wenn man sie überhaupt noch historisch kritisch nennen kann. Es gibt eine Anzahl von Leuten, also Kritikern, ein ganz radikaler, der sagt, die historische Kritik sollte man ganz schnell begraben. Denn wenn die Bibel als Geschichtsquelle ausfällt, habe ich im Grunde auch keine historische Kritik mehr. Denn die Geschichte ist ja im Grunde ausgefallen. Ein bisschen einen positiven Aspekt hat, die Einzelergebnisse in der Forschung sind so dermaßen widersprüchlich, dass es immer mehr in der letzten Zeit gab, die sagten, Quellenmodelle und so weiter, alles schön und gut, aber alles zu hypothetisch. Das Einzige, was wir sicher haben, ist der vorliegende Text. Lasst uns den genau anschauen. Und da sind in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt worden. Es gibt sehr gute Arbeiten, die von einer Zuwendung zum ganzen Text, also nicht Quellen zuerst verschnipseln und dann bringen wir es nicht mehr zusammen, sondern vom ganzen Text ausgehen. Sehr gute Arbeiten, sehr gute Beobachtungen. Die ganze Sache hat nur einen Haken. In der Regel sagen diese sogenannten Literaturwissenschaftler, die Geschichte interessiert uns nicht. Wie die Bücher entstanden sind, interessiert uns nicht. Die Geschichte, was da war, interessiert uns nicht. Uns interessiert nur der Text. Sie merken, alles hat einen Haken, aber in der Textbetrachtung gibt es von dieser Seite her hervorragende Ergebnisse. Historisch darf man diese Richtung nicht befragen, denn die Geschichte interessiert sie nicht. Das ist der sogenannte literaturwissenschaftliche Ansatz. Der Gegenstand ist der Text, nicht die Geschichte. Die historisch-kritische Forschung hat ein elementares Interesse an der Geschichte. Das verbindet die Evangelikalen mit der historischen Kritik. Das Interesse an der Geschichte. Die historische Kritik ein elementares Interesse an der Geschichte. Die Literaturwissenschaft geht von der Einheitlichkeit der Texte aus, in der vorliegenden Gestalt. Das verbindet uns mit der literaturwissenschaftlichen Forschungsrichtung. Die literaturwissenschaftliche Forschungsrichtung hat kein Interesse an der Geschichte. Das ist der Unterschied zur evangelikalen Schriftauslegung. Evangelikale Schriftauslegung hat ein Interesse an der Geschichte und geht aus von den Texten in der vorliegenden Form für die Auslegung, ohne sie quellenkritisch auseinanderzulegen. Wo ist das Problem? Ich denke, das Problem liegt am Ansatz. Das Problem liegt am Ansatz. Was möchten die biblischen Texte sein? Möchten sie auch historisch zuverlässig überliefern und schildern oder nicht? Sind sie auch Geschichtsquelle oder nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man grundsätzlich sagt, die Bibel fällt als historische Quelle aus, dann ist das Ergebnis das, was wir jetzt haben in der neuesten Forschung. Ganz selbstverständlich und mit einer inneren Notwendigkeit. Das heißt, es geht gar nicht grundsätzlich um die Frage, ja, kann man den einzelnen Ergebnissen nicht einzelne Alternativen entgegensetzen? Sondern die Frage ist das Grundverständnis der Heiligen Schrift, ob hier sowohl theologisch als auch historisch zuverlässig geschildert wird. Und diese Frage muss man beantworten.
Und wenn man die Auffassung ist, dass die Bibel theologisch und geschichtlich zuverlässig überliefert, dann ist die Bibel ein theologisches und ein historisches Quellenbuch. Das ist die entscheidende Frage, die man lösen muss. Und ich bin persönlich der Auffassung, dass die Bibel zuverlässig überliefern möchte und dass wir deshalb sehr wohl auch die Bibel als historisches Zeugnis zu hören haben. Die Bibel löst uns nicht alle historischen Fragen, weil sie nur in Auszügen schildert. Aber das, was sie uns schildert, ist historisches Zeugnis. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, mit der Ausblendung der Bibel als historische Quelle schleicht sich früher oder später das ein, was wir heute haben im Blick auf den Monotheismus. Es wird auch die Theologie aufgelöst. Es ist ein innerer Zusammenhang. Und auf der anderen Seite sieht man nicht, Finkelstein steht ja nicht am Anfang einer Forschung, Finkelstein steht am Ende einer Forschungsgeschichte. Eines hat sich aus dem anderen ergeben. Wenn ich mich auf den Pfad der historischen Kritik einlasse, bin ich überzeugt, enden wir da, wo wir heute sind. Das ist eine innere Notwendigkeit. Und deshalb werden die Weichen am Anfang gestellt und jetzt nicht am Ende bei Finkelstein. Finkelstein sieht sich selber in diesem Interview im Grunde als Vollender der historischen Kritik. Mit dem Großreich David ist das letzte Bollwerk zerschlagen. Aber das ist das Ergebnis einer 300-jährigen Geschichte. Und wir müssen an den Anfang zurück. Und am Anfang steht die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift und dann fallen die Ergebnisse anders aus. So, wir haben noch 15 Minuten Zeit für die Einleitungsfragen. Naja, das wird etwas werden. Einleitungsfragen zu den Samuel-Büchern. Erstens Einleitungsfragen, was ist es überhaupt? Ich habe es vorher schon angedeutet. Bei den Einleitungsfragen wird die Frage nach der Entstehung der biblischen Bücher besprochen. Und ihre Zusammenstellung im Kanon. Also wie sind die Bücher entstanden und wie sind die Sammlungen entstanden? Was gelegentlich auch noch bei den Einleitungsfragen in den gängigen Werken behandelt wird, ist natürlich eine kurze Darstellung des Inhalts. Den Inhalt haben wir schon weithin besprochen. Da kommt jetzt noch vorne dazu, eben bis zur Person David, die Kapitel 1 bis 15. Es geht um den Richter Samuel zunächst. Und dann ab 1. Samuel 8 um Saul, Aufstieg und Niedergang Sauls. Wenn man es also von den Personen her macht, dann könnte man sagen, Samuel, Saul, David, das sind die drei großen Personen der Samuel-Bücher, Samuel, Saul, David, und die überlappen sich natürlich immer. Nicht? Samuel Saul, Samuel David, Saul David, bis dann David alleine am Ende im 2. Samuel-Buch im Mittelpunkt steht. Ein paar grundsätzliche Dinge zu den Samuel-Büchern. In der hebräischen Bibel gab es nur ein Buch Samuel. ein Buch Könige, ein Buch Chronik. In der hebräischen Bibel gibt es auch nur 4 Prophetenschriften, nämlich Jesaja, Jeremia, Hesekiel und das 12-Prophetenbuch. Das sind die 12 kleinen Propheten, die hatten eben auf einer Schriftrolle Platz. In der griechischen Übersetzung der Septuaginta wurden diese Bücher schon früh aufgeteilt, vermutlich wegen des Umfangs. In der hebräischen Bibel geschah die Aufteilung erst im 15. Jahrhundert nach Christus. Das ist eine ganz späte Sache im hebräischen Kanon. Und sehen Sie, wenn Samuel ein Buch, König ein Buch, dann kommen Sie zahlenmäßig natürlich auf ganz andere Zahlen fürs jüdische Alte Testament. Die schwanken dann so zwischen 22 und 24, 12 kleine Propheten ein Buch, nicht? Dann bekommen wir andere Zahlen, aber es hat keine Auswirkungen auf den Umfang. Die Septuaginta nennt die Bücher 1. Samuel bis 2. Könige die 4 Bücher vom Königtum. Da gibt es den Titel Samuel gar nicht. Wie diese Bücher zum Namen Samuel kamen, ist ganz unsicher. Vermutlich war es eine Auswertung von 1. Chronik 1, 1. Chronik 29, Vers 29, das kann man sich gut merken. 1. Chronik 29, 29, dort steht, dass die Geschichte Davids aufgeschrieben wurde von den Propheten Samuel, Gad und Nathan. Da dann Samuel am ausführlichsten beschrieben wurde, war es wohl naheliegend, die Bücher Samuel zu nennen. Die Samuel-Bücher spielen in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Es ist interessant, dass im Blick auf die Darstellung der Geschichte das Alte Testament sehr ungleich berichtet. Am ausführlichsten die Mosezeit. Mose viel, Josua weniger, Richterzeit in einem Buch Jahrhunderte, David, Salomo, andere Könige. Nach der Mosezeit ist der Bericht über David am ausführlichsten im Alten Testament. Das heißt, das Buch Samuel, die Bücher Samuel, besprechen 2 Generationen. Die anschließenden Bücher der Könige, ursprünglich auch ein Buch, Königsbuch, besprechen Jahrhunderte. Das heißt, der biblischen Überlieferung war diese Zeit besonders wichtig. Obwohl die Bücher, ich werde da noch drauf zurückkommen, meines Erachtens je selbstständig zu betrachten sind, gibt es doch auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Büchern in ihrer Abfolge. Das Richterbuch endet in Richter 21, Vers 25, dem letzten Vers des Richterbuches, mit der Feststellung, es war kein König in Israel. Und im nächsten Buch wird geschildert, wie Israel einen König bekam. Das Samuel-Buch endet nicht mit dem Tod Davids, sondern der kommt erst in 1. Könige 2. Auch hier sind die Bücher verbunden, obwohl sie grundsätzlich als selbstständige Bücher zu betrachten sind. Jetzt etwas zur Entstehung. Die Entstehung der Samuel-Bücher. Erstens der biblische Befund. Der biblische Befund ist bei den Samuelbüchern so dürftig wie fast an keiner Stelle. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es gibt fast keine Angaben. 2. Samuel 1,18 wird auf eine Quelle verwiesen. Da lesen wir, dies steht geschrieben im Buch der Redlichen. Es gibt ein Buch der Redlichen, das wir heute nicht mehr haben. Wir müssen also davon ausgehen, dass es andere Literatur gab, andere Sammlungen gab, andere Schriftrollen gab, die wir nicht mehr haben. Übrigens, das macht noch einmal die historische Kritik fraglich. Dass es andere Quellen gab, da ist zum Beispiel die Lage bei den Königsbüchern wesentlich besser. Und, ich habe schon gesagt, 1. Chronik 29, Vers 29, es gibt Literatur der Propheten, die Geschichte Davids ist aufgeschrieben von Samuel, Gad und Nathan. Wir haben damit Hinweise auf andere Quellen. Wir haben damit keine Aussagen über die Samuelbücher. Denn 1. Chronik 29, 29 lesen wir nicht und Samuel schrieb die Samuelbücher. Sondern wir haben prophetisches Material und wir haben anderes Material. Zweitens, das vorkritische Verständnis. Für das vorkritische Verständnis war eigentlich die Frage nach der Entstehung nicht so wichtig. Wenn man von der Zuverlässigkeit und der theologischen Bedeutung der Texte ausgeht, braucht man keine letzte Klarheit über die Frage des Entstehens. Zum historischen Verständnis im frühen Judentum verweise ich auf Sirach 46, Vers 13 bis 23 und Kapitel 47, die ersten Verse. Sirach, entstanden etwa 200 bis 150 vor Christus, ist zu entnehmen, dass das, was im Alten Testament geschrieben steht, als historischer Bericht verstanden wurde. Sind ja auch wichtige forschungsmäßig, wie haben es die Leute früher verstanden? Nicht der Sirach, der war etwas näher dran als wir. Haben die das Alte Testament, das was da geschrieben steht, als wirklich geschehene Geschichte verstanden oder nicht? Die haben es historisch verstanden. In der jüdischen Tradition, die allerdings erst relativ spät fassbar ist, etwa 500 nach Christus, wurde dann Samuel als Teilverfasser angesehen. In der Übernahme der Notiz von 1. Chronik 29, 29. Aber das ist eine relativ späte Entwicklung. Drittens. Kritische Erklärungsversuche bis Martinot. Das kann ich ganz kurz machen. Man hat im Grunde versucht, das Quellenmodell des Pentateuch über den Pentateuch hinaus zu verlängern. Lange Zeit wurde das ganz unbestritten für das Buch Josua gemacht, bei manchen auch für Richter bis Könige. Viertens, Martinot und das deuteronomistische Geschichtswerk. Ich sage das deshalb, weil vielleicht in der Literatur solche Begriffe begegnen könnten. Deuteronomistisches Geschichtswerk oder Deuteronomist oder deuteronomistisch. Für die Bücher Deuteronomium 5. Buch Mose bis 2. Könige war eine Arbeit von Martinot aus dem Jahr 1943 von ganz tiefem Einschnitt. Martinot sagte, 5. Mose bis 2. Könige sind ein zusammenhängendes Geschichtswerk. Ein Verfasser im Exil um 560 hat es verfasst. 5. Mose bis 2. Könige. Ein Verfasser im Exil hat aber viele alte Quellen eingebaut. Der hatte also verschiedenes separates Quellenmaterial und das hat er eingebaut. Zum Beispiel die Thronfolgegeschichte, das über die Söhne Davids, ist ein ganz altes Geschichtswerk, hat der Verfasser eingebaut. 560 deshalb, das 2. Königebuch endet mit der Begnadigung Joachims. Das ist das Ende. Danach kommt nichts mehr. Deshalb müsste dieser letzte Verfasser da gelebt haben. Er sah in diesem Geschichtswerk auch ein einheitliches theologisches Interesse. Die Theorie von einem deuteronomistischen Geschichtswerk, abgekürzt DTRG, groß D, und dann kleine Buchstaben TR und dann groß G. Falls Sie das irgendwo einmal lesen, DRG, kann man nicht aussprechen. Deuteronomistisches Geschichtswerk wurde in der Forschung weithin übernommen. Und deshalb wird die Frage nach der Entstehung Josua, Richter, Samuel, Könige in der Forschung immer besprochen im Rahmen des sogenannten deuteronomistischen Geschichtswerks. Interessant, es gab schon früh Anfragen an einzelne Details bei Martinot. War es wirklich nur ein Verfasser? Gibt es nur einen theologischen Leitgedanken? Der theologische Leitgedanke nach Martinot war, der Abfall Israels wird von Gott bestraft. Und die letzte Strafe, das Exil, ist endgültig. Es gibt keinen Hoffnungsschimmer. Dann kamen schon die Nächsten und sagten, ja, aber die Begnadigung des Königs ist doch ein Hoffnungsschimmer. Also, da ging es gleich wieder los. Das ist einfach so in der Theologie. Gleich auch die ersten Anfragen. Das Modell von Martinot wurde weiterentwickelt. Aus dem einen Verfasser wurden mehrere Redaktionsschichten. Für die Kenner, was die Einleitungsfragen anbetrifft, das sogenannte Göttinger Drei-Schichten-Modell nennt sich das. Die Weiterentwicklung war damit verbunden, dass aber die Qualität der alten historischen Quellen zunehmend angefragt wurde, die Martinot noch voraussetzte. Im angelsächsischen Bereich hat sich ein Blockmodell entwickelt, das nicht von einem Verfasser ausging, sondern von einer Entstehung in Abschnitten. Allerdings wurde auch dort der erste Block relativ spät angesetzt, was dann immer Auswirkungen hat für die Bewertung der früheren Ereignisse. Das war viertens das Modell von Martinot und die Weiterentwicklung. Fünftens, die Kritik am deuteronomistischen Geschichtswerk von Klaus Westermann. Einer der wenigen im deutschsprachigen Raum, der in der jüngeren Zeit das deuteronomistische Geschichtswerk grundsätzlich in Frage gestellt hat, war Klaus Westermann, der natürlich in seinem früheren Leben auch dieses Modell vertreten hat. 1994 ein kleines Büchlein mit dem Titel Die Geschichtsbücher des AT, des Alten Testaments, Untertitel gab es ein deuteronomistisches Geschichtswerk. Und in diesem Thema steckt schon alles drin. Er lehnt ein deuteronomistisches Geschichtswerk ab, mit der Begründung, die Bücher sind zu verschieden. Josua Richter, Samuel Könige, wenn wir diese Bücher vergleichen, sie sind zu verschieden, als dass sie auf einen Verfasser oder auf eine Redaktionsschicht zurückgehen könnten. Wenn man Westermann genau liest, dann wird man den Verdacht nicht los, dass es ihm letztlich darum geht, historisch noch einmal zu retten, was zu retten ist. Bin überzeugt, Klaus Westermann hat gemerkt, und schwimmen alle Fälle davon, wenn wir das Alte Testament historisch völlig auflösen. Auch das Westermannsche Modell hat seine Schwächen, die möchte ich hier nicht ausbreiten. Sechstens und letztens meine Sicht der Dinge. Wir schaffen es bis 12. Wir müssen ganz ernüchtert feststellen, genaues wissen wir nicht. Jede Angabe über einen deutlichen Textbefund hinaus im Blick auf die Entstehung der Samuel-Bücher ist eine Hypothese und als solche zu bewerten. Man kann Hypothesen aufstellen, so viel man will. Ob sie ohne klare Textgrundaussage der Wirklichkeit entsprechen, das ist eine andere Frage. Und da sind gerade die Samuel-Bücher erstaunlich zurückhaltend. Ein deuteronomistisches Geschichtswerk lehne ich ab. Erstens, das fünfte Buch Mose gehört in den Pentateuch und nicht zu den anderen Büchern. Und der Pentateuch, davon bin ich überzeugt, ist in dieser Zusammenstellung eine alte, feste Größe. Zweitens, ich schließe mich Westermann an, die Bücher sind zu verschieden, als dass hier ein einheitliches Werk vorliegen würde. Deshalb möchte ich auch den Namen nicht verwenden. Es gibt Leute, die lehnen das deuteronomistische Geschichtswerk als solches ab, verwenden aber den Namen für die Sammlung dieser Bücher, das würde ich nicht tun. Wenn ich sage deuteronomistisches Geschichtswerk, dann habe ich alles, was Not hierunter gezählt hat, an inhaltlichem und im Blick auf die Entstehung. Ich wäre überhaupt zurückhaltend mit hypothetischen Verfassernamen. Wer ist der Deuteronomist? Kann ich auch sagen XXX? Oder ich sage schlicht der Verfasser. Wir wissen es nicht. Ein weiteres, ich rechne mit der Verwendung zuverlässiger Quellen. Wir haben spätestens ab David das Ministerium des Schreibers. Wir haben Hinweise, dass die Propheten aufgeschrieben haben. Warum gab es, wie 1. Chronik 29,29 sagt, Aufschriften von Propheten? Weil die Propheten ein öffentliches Amt hatten. Und deshalb, und das wird ja im Chronikbuch geschildert, bin ich überzeugt, Propheten haben geschrieben im Sinne der Rechenschaftspflicht. Sogar Protokolle von Gesprächen, wir wissen es nicht genau. Wir lesen zum Beispiel in 2. Samuel 24, Vers 11, dass Gad, der Prophet Gad, Davids Säher war. Gad war offiziell Davids Hofprophet. Es war ein öffentliches und offizielles Amt. Und von daher ist die Notiz in den Chronikbüchern, die man leider in der Auslegung nicht ernst nimmt, ist die Notiz in den Chronikbüchern überhaupt nicht zufällig und an den Haaren herbeigezogen. Es wurde von den Propheten aufgeschrieben und die Verfasser oder der Verfasser konnte auf diese Quellen zurückgreifen, wie auch auf andere Quellen. Die Auslegungstradition, die frühere Auslegungstradition geht von der Glaubwürdigkeit der Überlieferung aus. Was wir im 1. und 2. Samuelbuch lesen, atmet den Eindruck, als wären die Verfasser nahe dabei gewesen. Es werden Details erzählt vom Hof und anderes, was die Vermutung nahelegt, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die nicht weit vom Geschehen weg waren. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Ereignisse relativ zeitnah aufgeschrieben wurden, dass wir es auch deshalb mit 4 so unterschiedlichen Büchern wie Josua, Richter, Samuel und Könige zu tun haben. Und ich gehe davon aus den genannten Gründen, dass wir mit der theologischen und historisch zuverlässigen Überlieferung rechnen können. Wie gesagt, der Befund bei den Samuelbüchern ist von den Büchern selber her sehr bescheiden, aber meines Erachtens ist der biblische Befund insgesamt so, dass vieles dafür spricht, dass wir es mit einer zuverlässigen Überlieferung zu tun haben. Das genaue Detail, wie die Bücher entstanden sind, kann man nicht rekonstruieren. Nur auf dem Weg von Hypothesen. Nicht mit gesicherten Angaben. Und auch diesen Befund muss man so akzeptieren, nicht? Es hat Gott gefallen, uns Bücher zu geben, aus denen wir nicht erfahren, wie sie entstanden sind. Es zeigt sich wieder und stellt sich die Frage nach der Zuverlässigkeit. Und da meine ich, im Verbund mit anderen Schriften gibt es genügend Hinweise für die Zuverlässigkeit.